Ich bin nicht der Mann, der das mit der Herzausrichtung so komplett verstanden hat, falls das eben bei Peter so durchklang. Ich möchte euch vor Enttäuschungen bewahren. Ich bin nur der, der mit euch heute über den Mann nachdenken möchte, der es getan hat. Und um das zu tun oder um kurz zu erklären, wie ich darauf gekommen bin, ich habe eine Predigerschulung gemacht und der Vers 10, den wir gerade auch schon gehört haben am Schluss, das war so der Leitvers für diese Predigerschulung, weil das, was da drin steht, die Ausrichtung, die wir dort mitbekommen, so das ist, was den Leuten, die diese Schulung gemacht haben, so als Leitvers wichtig war. Und deswegen möchte ich mit euch darüber nachdenken. Ich würde gerne aber zu Beginn auch nochmal beten. Vater, wir danken dir dafür, dass wir Gemeinde sein dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben, um darin zu lesen, um von dir zu lernen, um verändert zu werden, mehr zu den Menschen, wie du sie dir vorstellst. Herr, wir beten, dass du diesen Gottesdienst gebrauchst und zu uns sprichst und uns veränderst. Amen. Okay. Peter hat es schon ein bisschen angedeutet. Ich möchte es nochmal kurz auffassen. Wir haben einen alttestamentlichen Text. Und die Situation damals war so, dass Israel wurde von den Babyloniern erobert. Jerusalem wurde komplett zerstört. Und die Juden, die in Jerusalem gelebt hatten, mussten alle ins Exil. Das heißt, sie waren in Gefangenschaft. Einige Jahre später wurde dann Babylon selber von den Persern erobert. Und das hat sich für die Juden als ein großer Glücksgriff erwiesen, denn Gott hat in dieser Zeit, wo Persien Babylon eingenommen hat, zu dem Perserkönig Kyros gesprochen. Und das zweite Buch der Chroniken endet mit zwei Versen, die ich gerne mit euch lesen möchte. 2. Chronik 36, Abvers 22. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt wurde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, sodass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr sein Gott und er ziehe hinauf. Das ist die Situation, in der wir uns befinden und das Buch Esra, das schließt direkt an diesen Befehl des Königs Kyros an. Und dann, es gibt einige Juden unter der Leitung eines Mannes namens Zerubabel, die ziehen im Jahr 538 vor Christus nach Jerusalem. Und die fangen an, Jerusalem wieder aufzubauen. Und sie beginnen damit, dass sie den Brandopferaltar wieder aufbauen und dass sie erste Opfer bringen. Dann legen sie den Grundstein, um den Tempel wieder aufzubauen, der ja ebenfalls zerstört war. Und das Buch Esra berichtet uns von Schwierigkeiten, die es gibt, von Leuten, die da hinkommen und versuchen, diesen Bau zu stören. Aber der Tempel wird fertiggestellt und sie feiern das Passafest. Und dann vergehen knapp 50 Jahre, bis wir das lesen, was wir gerade schon gehört haben, dass Esra wieder mit einer Schar von Juden nach Jerusalem kommt. Der Name Esra bedeutet ganz einfach nichts anderes als Hilfe. Und er war Priester, das haben wir gerade im Stammbaum schon gelesen, er stammte von Aaron ab und er war Schriftgelehrter. Und jetzt müssen wir gut aufpassen, wenn wir heute die Bibel lesen und das Wort Schriftgelehrter hören, dann gehen bei uns immer so die Alarmglocken hoch, weil wir denken an die Schriftgelehrten zur Zeit von Jesus, die Pharisäer, mit denen Jesus große Probleme hatte. Schriftgelehrter, das hebräische Wort Sopa, was hier steht, bezeichnet einen Schreiber, einen Verfasser. Man kann davon ausgehen, dass Esra vielleicht sogar ein königlicher Schreiber in Persien war. Und das, was ein Schriftgelehrter zur Zeit von Esra war, war nicht das, was Jesus im Neuen Testament so kritisiert hat. Es waren nicht die Pharisäer, die sich etliche Gesetze und Gebote zu Gottes Wort dazu gedacht haben, sondern es waren damals ganz einfach die, die das Wort Gottes niedergeschrieben haben und weitergegeben haben. Und das heißt, der Begriff Schriftgelehrter war zur Zeit von Esra ein noch sehr positiv behafteter. Und in diesen ersten 10 Versen, die wir gelesen haben in Esra 7, heißt es zweimal, dass die Hand Gottes über Esra ist. Einmal in Vers 6 und einmal in Vers 9. Und das ist der Schlüssel zur heutigen Predigt und zum Thema. Denn wir müssen uns fragen, warum ist die Hand Gottes auf Esra? Was ist bei Esra, dass Gott über ihm wacht? Und ich möchte Vers 10, über den ich heute mit euch sprechen würde, noch einmal vorlesen. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Ich habe die Predigt heute genannt, das Herz eines Gläubigen, mit der Unterschrift, die man nehmen könnte, wie echter Glaube gelebt wird. Und in diesem Vers 10 finden wir drei Dinge, die uns über Esra berichtet werden, die ihn ausmachen. Drei Dinge, die wir uns zum Vorbild nehmen sollten. Drei Dinge, die das Herz eines Gläubigen bestimmen. Und wir steigen direkt ein. Das erste, Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Ich weiß nicht, wie viel ich schon über meine Familie erzählt habe, aber meine Mutter ist eine begeisterte Wanderin. Und sie geht gefühlt jedes Wochenende wandern, mal 5 Kilometer, mal 25. Wenn sie in Spanien ist, auch mal 50 Kilometer, je nachdem, wie die Laune gerade ist. Und meine Mutter informiert sich immer sehr genau darüber, bevor sie wandern geht. Denn wenn man so eine längere Wanderung machen möchte, muss man sich gut vorbereiten. Wie viele Höhenmeter sind auf meiner Wanderung? Wie viel gehe ich berghoch, wie viel gehe ich bergrunter? Auf welchen Wegen bin ich unterwegs? Geteerte Straßen? Muss ich über Felsen klettern? Wie wird das Wetter? Wird es warm oder kalt? Was ziehe ich dementsprechend an? Wo ist das, wo ich hin will? Wie komme ich zum Wanderweg? Wie komme ich wieder zurück? Wie viel Zeit muss ich einplanen, um pünktlich loszugehen und pünktlich wieder anzukommen? Es gibt eine ganze Menge, das man beachten muss, wenn man eine vernünftige Wanderung planen will und wenn man gut ausgerüstet sein möchte. Wisst ihr, es reicht nicht, sich eine Karte zu nehmen, einmal drauf zu gucken, die Karte wegzulegen und einfach loszulaufen. Ich meine, das kann man auch machen, aber es wird einem wahrscheinlich auf der Wanderung in Schwierigkeiten bringen. Warum erzähle ich euch das? Nicht, weil ich euch unbedingt zum Wandern bewegen möchte, sondern weil ich glaube, dass wir in Bezug auf das, wie wir unsere Bibel lesen, manchmal genau so sind. Wir schlagen unsere Bibel auf und wir lesen einen Text und wir schlagen die Bibel zu und legen sie weg und haben vergessen, was wir gelesen haben, bevor wir uns mit der nächsten Sache beschäftigen. Wir haben uns nicht mit dem beschäftigt, was dort steht. Wir lesen und wir vergessen direkt wieder, was wir gelesen haben. Und es gibt so einen Fachbegriff für eine bestimmte Art von Lernen, wenn man einfach sich nur ganz viele Sachen so reinzieht, um möglichst viel gelesen zu haben. Das nennt sich Bulimie-Lernen. Und ich habe eine Definition von Wikipedia mal rausgesucht und die geht folgendermaßen. Unter dem Begriff Bulimie-Lernen versteht man das kurzfristige Auswendiglernen von Fakten, Formeln, Sachverhalten, Wissen etc. für eine Prüfung, Klausur, Klassenarbeit oder einen Test, dass man relativ kurze Zeit danach wieder vergisst und dadurch mangels Übung und tiefgreifendem Verständnis meist nicht auf ähnliche Probleme anwenden kann. Kommt euch das bekannt vor? Also ich weiß von mir selber, dass ich meine Bibel manchmal genau so lese. Hauptsache was gelesen. Irgendwas reingezogen, ein Kapitel gelesen, ne, das Gewissen ist beruhigt, ich schlage meine Bibel zu und habe sofort wieder vergessen, was da war, was ich gelesen habe. Die rhetorische Frage, die ich stellen möchte, ist, ob das eine sinnvolle Art und Weise ist, mit dem Wort Gottes so umzugehen. Und ich hoffe, eure Antwort ist die gleiche wie meine. Nein, ist es vermutlich nicht. Und das ist auch nicht das, was wir über Esra lernen. In Esra 7, Vers 6 heißt es dann, er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. In etwas wohlbewandert zu sein, heißt nichts anderes als Experte zu sein, als sich gut auszukennen. Das heißt, Bescheid zu wissen über das, in dem man wohlbewandert ist. Und Esra hat das Gesetz, das Wort des Herrn nicht nur gelesen, er kannte sich aus. Er hat darin geforscht, nicht nur um einfach gesagt zu haben, ja, ich habe es jetzt gelesen, es ist gut. Nein, er wollte es auch verstehen. Er hat Zeit damit verbracht, das Wort Gottes zu studieren. Und er hat Zeit investiert und hat wahrscheinlich noch mehr Zeit investiert, um zu schauen, was sagt mir das Wort Gottes? Was bedeutet das? Was will es mir persönlich sagen? Und ich hoffe, ihr merkt, dass es diesen Unterschied gibt zwischen ich lese meine Bibel und ich lese meine Bibel und ich erforsche das Wort Gottes. Und ich möchte niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Ich glaube nur, und das sehe ich in meinem Leben selber, manchmal machen wir es uns zu einfach, wenn es um unseren Umgang mit Gottes Wort geht. Und ich glaube nicht, dass das Gottes Idee für uns ist. Ich glaube, Gott möchte von uns, dass wir das Wort Gottes erforschen, dass wir Zeit damit verbringen, dass wir uns darin investieren und auskennen und wissen, was es uns zu sagen hat. Im allerersten Psalm, in den allerersten beiden Versen heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Und das ist das, was Esra tut. Das ist das, was der Psalmist hier sagt. Es ist Gott wohlgefällig, wenn wir Zeit damit verbringen, zu erforschen, was Gott uns sagen möchte. Wenn wir sein Wort nicht wie so ein Comicbuch behandeln, was man liest, wo man mal kurz lacht und dann legt man es weg und dann ist es wieder durch. Es ist Gott wohlgefällig, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir Zeit damit verbringen, zu schauen, was möchte Gott mir sagen? Was ist das, was das Wort Gottes mir zu sagen hat, wenn wir uns damit beschäftigen? Meine Mutter ist Expertin im Wandern und das braucht Zeit. Und das braucht Vorbereitung und das braucht Zeit in der Durchführung. Aber es macht die Wanderung dann im Endeffekt umso angenehmer. Und jetzt ist die Frage, okay, wie mache ich das denn? Wie kann ich das schaffen, dass ich einen Text lese und nicht einfach nur lese und wieder vergesse? Und ich möchte euch ein paar Sachen mitgeben, die mir helfen, wenn ich sage, okay, ich möchte Gottes Wort erforschen und studieren, die mir persönlich helfen, damit klarzukommen. Das erste wäre, sich feste Zeiten einzuplanen. Also es ist vollkommen in Ordnung, wenn man 5 Minuten Zeit hat, 5 Minuten seine Bibel zu lesen. Absolut nicht falsch. Aber es hilft, wenn ich mir ganz bewusst Zeit am Tag nehme und sage, jetzt möchte ich mir eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit nehmen, ohne Unterbrechung, ganz in Ruhe, ohne Handy, ohne sonst was, mich hinzusetzen und Gottes Wort zu lesen. Dafür muss man dann sich aber auch eine ruhige Umgebung schaffen, die Kinder auf Flugmodus stellen. Einfach dafür sorgen, dass es nicht so viele Ablenkungen gibt. Aber einfach feste Zeiten haben und zu schauen, in dieser Zeit mache ich nichts anderes, als mich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Zweite Sache ist auch dafür zu beten. Wenn ich sage, ich möchte mich mit Gottes Wort beschäftigen, dann bete ich, dass Gott mir durch seinen Geist auch zeigt, was Gott mir durch sein Wort sagen möchte. Dass ich dafür bete, dass Gott mir alles an den Gedanken, was so im Alltag, so im Kopf rumschwirrt, jetzt mal wegnimmt und dass sein Geist in mir wirken kann, wenn ich studiere. Und das dritte wäre, sich Bibelkommentare oder Studienhilfen zur Hilfe zu nehmen. Wir können nicht alles wissen und wir werden nicht alles auf Anhieb verstehen. Es gibt ganz einfache Möglichkeiten, sich solche Hilfen zu suchen. Es gibt zum Beispiel eine Internetseite, die heißt bibleserver.com. Die ist vom ERF und die hat ganz viele Bibelübersetzungen und in diesen Bibelübersetzungen sind zum Beispiel Querverweise. Das heißt, du liest diesen Text und die Übersetzung sagt dir, auf bibleserver.com sagt dir, zu welchen anderen Texten der gehören könnte. Da gibt es auch einige Bibelkommentare dann dazu. Du klickst einen Vers an und er zeigt dir die Bibelkommentare an, die du online dann lesen kannst, die dir etwas über diesen Text sagen. Ich ganz persönlich, ich habe eine Studienbibel, eine Elberfelder Studienbibel, die heißt Sein Wort, meine Welt. Die ist das Gleiche, nur halt als Buch. Die finde ich super hilfreich zum Studieren, denn sie hat Hintergrundinfos, sie hat Personenbeschreibungen, sie hat hinten ganz viele Fakten und Daten, die einem auch helfen, einfach Dinge aus der Bibel zu verstehen und einfach Experte zu werden für das, was Gott mir sagen möchte. Und das wünsche ich uns, dass wir zu Experten unserer Bibeln werden, dass wir wohl bewandert werden im Wort Gottes, denn das Herz eines Gläubigen, das hängt daran, Gottes Wort zu erforschen. Das Zweite, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber Politiker haben mitunter ein recht schweres Leben. Politiker müssen Wahlkampf betreiben und sie müssen Wahlversprechen machen, aufgrund derer sie gewählt werden. Und dann müssen sie diese Wahlversprechen sogar noch einhalten. Und das ist nicht immer so einfach. Und so hat sich ein ehemaliger deutscher Politiker mal zu der Aussage hinreißen lassen, man dürfe Politiker nicht an ihren Wahlversprechen messen. Das wäre unfair. Ich will nicht über Politiker herziehen, aber diese Anekdote, die spiegelt für mich was ganz Bestimmtes wider. Was wir sagen und was wir tun, sind manchmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das betrifft nicht nur Politiker, das betrifft uns alle. Jeder von uns läuft Gefahr, dass wir manchmal Dinge sagen und dann ganz andere Dinge machen. Und wenn ich jedes Mal 1 Euro ins Sparschwein schmeißen müsste, wenn ich meiner Frau verspreche, ich bringe den Müll raus und dann mache ich es doch nicht, dann wäre unser Sparschwein ganz schön dick. Ich sage, ich mache das und dann mache ich doch das andere. Und das ist nicht gut. Aber wenn wir auf Esra schauen, dann sehen wir, wie es sein sollte. Esras Anliegen war es, das Gesetz des Herrn zu tun. Und das bedeutet nichts anderes, als sich an die Anweisungen, die Gebote aus Gottes Wort zu halten und das zu befolgen, was Gott mir sagt. In Esras Fall war das die Tora, die fünf Bücher Mose, denn das war das, was sie damals hatten. Esra hat nicht nur gelesen, er hat es nicht nur studiert, er hat sich auch darauf ausgerichtet, nach dem zu lesen, was er liest und nach dem zu lesen, was er studiert und was er versteht, was Gottes Wille wirklich ist. Und weil er sich auskannte, wusste er auch, dass es Gottes Wille ist, dass sich Menschen, die an ihn glauben, Menschen, die zu seinem Volk gehören, an das halten, was er sagt. Alleine im fünften Buch Mose finden wir mehr als 20 Mal eine Aufforderung von Gott an sein Volk, sich an seine Gebote zu halten. Und so heißt es in 5. Mose 11, Vers 1 zum Beispiel: So sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und seine Ordnung, seine Satzung, seine Rechtsbestimmung und Gebote halten, alle Zeit. Wenn du damals, in der Zeit von Esra, ein gottesfürchtiger Jude warst und du hast dich in der Tora ausgekannt, dann wusstest du, ey, Gott fordert diesen Gehorsam von mir ein. Und es war gar nicht die Frage, muss ich mich an die Gebote Gottes halten oder nicht, die hat sich für die Menschen damals, zumindest für die Gottesfürchtigen, nicht gestellt. Und es gibt ein starkes Beispiel dafür aus den ersten fünf Büchern Mose, es gibt ganz viele, aber ich habe jetzt nur eins mitgebracht, wo wir das sehen können. In 4. Mose 27 haben wir ein Problem. Da kommen fünf Frauen zu Mose und sie berichten, dass ihr Vater in der Wüste während der Wanderung der Israeliten gestorben ist. Und er hatte keinen Sohn und jetzt befürchten diese fünf Töchter, dass das Erbe ihres Vaters, was im Heiligen Land ihm versprochen wird, dass das Erbe des Vaters jetzt an irgendwen anders geht, weil es sind ja nur noch die fünf Töchter übrig. Und sie bitten Mose darum, dass das Erbe des Vaters jetzt ihnen zugesprochen wird. Und Mose bespricht das mit Gott und Gott legt die Regel fest, ja, diese fünf Frauen sollen das Erbe ihres Vaters bekommen und das ist erstmal gut. Dann gehen wir einige Kapitel weiter und in Kapitel 36 tritt dann ein Problem auf, beziehungsweise eine Frage tritt auf. Da kommen einige Männer aus dem gleichen Stamm wie diese fünf Frauen zu Mose und die haben eine Frage. Die Frage ist gar nicht schlecht, die ist gar nicht blöd. Diese Männer stellen sich die Frage, okay, wenn jetzt diese Frauen das Erbe ihres Vaters bekommen und dann heiraten sie aber Männer aus einem anderen Stamm von Israel, dann würden diese Frauen ja in diesen anderen Stamm hineinheiraten. Und das Erbe, was sie bekommen hätten, würde an den anderen Stamm gehen, in den sie hineinheiraten. Und das würde bedeuten, dass der Stamm Manasse, zu dem diese Frauen und diese Männer hier gehören, dass der an Land verliert. Und das ist ein Problem. Und Gott hat eine Lösung dafür. Und Gott sagt, das ist wichtig, die fünf Frauen, die dürfen heiraten, wen sie für gut und für richtig erachten. Aber es sollen nur Männer aus ihrem eigenen Stamm sein. Es kommen also aus dem gesamten Volk Israel nur die Männer in Frage, die auch aus dem Stamm Manasse kommen. Und wenn ihr überlegt, es gibt 12 Stämme, dann ist das schon eine große Einschränkung. Es geht ja nicht mal darum zu sagen, ihr sollt keine Männer aus anderen Völkern heiraten, sondern es geht darum, dass Gott sagt, ihr heiratet nur Männer aus eurem eigenen Stamm. Was glaubt ihr, was machen die fünf Frauen? Die machen das, was Gott ihnen sagt. Die heiraten Männer aus ihrem Stamm. Tatsächlich heiraten die fünf später dann ihre Vettern. Die haben sich Männer aus ihrem eigenen Stamm ausgesucht. Warum? Weil Gott gesagt hat, so sollt ihr es machen. Und die Frauen sagen, okay, dann machen wir das so. Das ist für mich ist das gelebter Glaube. Wenn Gott mir sagt, so ist es richtig und ich sage, okay, dann mache ich das. Und das ist ein Beispiel dafür, was es heißt, seinen Glauben auch tatsächlich zu leben. Gott gehorsam zu sein. Egal, was das für Konsequenzen hat. Jesus fasst das im Neuen Testament gut zusammen. Er sagt in Johannes 14, Vers 15, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Gott zu lieben heißt, Gott gehorsam zu sein. Und das ist der Punkt, wo wir ganz vorsichtig sein müssen, weil man da schnell so ein bisschen so einen Dreher drin haben kann. Es geht nicht darum, dass wir jetzt gesetzlich werden. Ich sage nicht, dass man Gott gehorsam sein soll, damit Gott einen liebt. Weil das ist gesetzliches Denken. Zu denken, ich muss jedes Gebot halten, damit Gott mich liebt und damit ich vor Gott etwas wert bin und damit Gott mich annimmt, das ist falsch. Weil die Liebe Gottes zu uns schon längst ausgegossen ist. Gott hat uns seine Liebe schon erwiesen, als wir noch Sünder waren, dadurch, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Der Preis für unsere Sünden ist schon bezahlt und niemand von uns hat irgendwas dazu beigetragen. Gott hat sein souveränes Werk schon erfüllt, indem er uns die Vergebung der Sünden zugesprochen hat. Und das hatte nichts damit zu tun, was du und ich machen, sondern das hatte einfach was damit zu tun, wer Gott ist und wie er uns liebt. Und wir können Gott jetzt zeigen, dass wir ihn lieben. Und wir lieben Gott und halten seine Gebote. Wenn ich meine Frau liebe, dann tue ich ihr Gutes. Wenn ich meinen Nächsten liebe, dann tue ich ihm Gutes. Wenn meine Frau sagt, bring den Müll raus, dann bringe ich den Müll raus, weil ich sie liebe. Und ich mache das nicht, damit sie mich mehr liebt, sondern ich mache das, weil sie mich liebt. Und leider mache ich es viel zu selten. Und deswegen ist das was, was wir uns immer wieder sagen müssen. Woran wir uns erinnern müssen, dass wenn wir Gott lieben, wir so leben, wie Gott es für richtig erachtet. Und das muss sich in unserem Denken verankern und das muss zu einer lebenslangen Einstellung werden. Und genau das ist bei Esra passiert. Denn er hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu tun. Weil das Herz eines Gläubigen daran hängt, nach Gottes Geboten zu leben. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Jetzt ist der aktive Part, an dem ihr teilnehmen dürft. Ihr dürft euch melden, oder ihr sollt euch bitte melden mit Handzeichen. Wer von euch hat Lust, Lehrer zu sein? So, okay. Also bei Peter weiß ich, dass er Lehrer ist, ne? Das ist gut. Wenn sich jetzt irgendjemand nicht gemeldet hat, der Lehrer ist, dann lasst uns nochmal drüber reden. Aber ich werde euch in ein paar Minuten nochmal fragen. Lehrer zu sein ist nicht unbedingt der beliebteste Beruf gerade. Ich habe vor einigen Monaten mal in der Tagesschau gelesen, dass es in Deutschland aktuell knapp 15.000 unbesetzte Vollzeitstellen im Lehramt gibt. Nur im Bereich von Schule. Ne? Und die Prognosen für die nächsten 10 Jahre sehen noch düsterer aus. Man rechnet bis 2035 mit 70.000 unbesetzten Lehrerstellen. Ich mache nicht besonders gute Werbung für den Lehrerberuf, will ich auch gar nicht. Ich will auf was Bestimmtes hinaus. Lehrer zu sein, das muss man irgendwie schon wollen. Das kannst du nicht einfach so nebenbei machen. Ich hatte zwar durchaus Lehrer, wo man das Gefühl hatte, ja, die machen das einfach nur, weil sie es müssen. Und dementsprechend war der Unterricht auch nicht besonders angenehm. Aber eigentlich musst du unterrichten wollen. Du musst es wollen, Leuten etwas beizubringen. Da muss dein Herz dran hängen, zu sagen, ey, mir ist es wichtig, dass diese Menschen etwas lernen. Ansonsten kommt dementsprechend auch nur Ungenügendes dabei raus. In Vers 10 heißt es, dass Esra es sich aufs Herz gelegt hatte, in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Und das hebräische Wort für lehren, das ist Lamad. Und das meint genau das, was Lehrer tun. Zu unterrichten, Dinge beizubringen, Dinge einüben, sich an gewisse Sachen zu gewöhnen. Dieses Lehren, das ist das, wovon hier die Rede ist. Und im Alten Testament finden wir dieses Wort Lamad zum Beispiel für das Einüben des Kriegshandwerkes oder für das Auswendiglernen von Liedern. Und wir finden es auch in dem Kontext, dass Israel lernen soll, sich an Gottes Gebote zu halten. Und diesen Prozess anzuleiten, zu begleiten, dieses Dinge beibringen, egal was es ist, das ist, was Esra mit Lehren ausdrückt. Esras Herz ist es, dass er den Israeliten Gottes Satzungen und Gebote näher bringt, damit sie sich daran gewöhnen und diese Dinge einhalten können. Und wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir auch, dass dieses Lehren nicht nur irgendwelchen bestimmten Personen vorenthalten ist. Im Sinne von Lamad, diesem Lehren, sind wir alle Lehrer, die in Bezug auf Gottes Wort andere unterrichten sollen. Und Esra hat das zum Beispiel getan. Wir finden das unter anderem in Nehemia 8. Dort versammeln sich alle Juden, die zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem waren, um Jerusalem wieder aufzubauen und die da am Maueraufbau arbeiten. Und dann heißt es in Nehemia 8, Vers 2 und 3, und Esra, der Priester, das ist der, um den es gerade geht, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des 7. Monats. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra hat dieses Lehren auch tatsächlich gelebt. Er hat es sich nicht nur vorgenommen, er hat es auch getan. Und auch im Neuen Testament finden wir einige Beispiele von Leuten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, andere zu lehren und nicht nur im Kontext von Gottesdienst. Da wären zum Beispiel Aquila und Priscilla, die in Apostelgeschichte 18 einem anderen Glaubensbruder nach Hause einladen und ihm das Wort Gottes noch genauer erklären. Oder Philippus aus Apostelgeschichte 8, der einem äthiopischen Kämmerer begegnet und ihm die Schriftrolle, die er gerade am Lesen ist, aus Jesaja erklärt. Und wenn wir unsere Bibel studieren und wenn wir nach Gottes Satzung leben wollen, dann kommen wir auch nicht an dem vorbei, was Jesus uns selber gesagt hat. In Matthäus 28, in den Versen 19 und 20 sagt er: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Da ist unser Lehrauftrag. Jesus Christus selbst sagt uns, dass wir in die Welt gehen sollen, um Lehrer zu sein. Dass wir Menschen zum Glauben führen und ihnen Gottes Wort näher bringen. Das Evangelium den Menschen zu verkünden, Menschen zu zeigen, dass eine Kluft zwischen Gott und den Menschen und dass jeder Mensch durch die Sünde von Gott getrennt ist, aber dass Gott durch Jesus Christus schon den Weg bereitet hat, diese Beziehung zu reparieren, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er zu Rechten des Vaters sitzt und dass durch sein Blut unsere Sünden vergeben sind, wenn wir das glauben und wenn wir das annehmen. Und dass Gott dieses Vergebungsangebot jedem Menschen macht. Diese Botschaft sollen wir in die Welt tragen. Für diese Botschaft sollen wir Lehrer sein. In unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, unter Arbeitskollegen, in unserem Alltag. Und mit all dem im Hinterkopf mache ich nochmal ein Stimmungsbild mit Handzeichen bitte. Wer von euch hat Lust, Lehrer zu sein? Ein paar mehr, das ist gut. Es kann sein, dass Gott dich als Lehrer in einem fremden Land einsetzen möchte. Dass er euch nach Thailand schickt, auf die Philippinen schickt, beruft, Deutschland zu verlassen und in einem fremden Land Lehrer für das Evangelium zu sein. Es kann sein, und ich vermute, es ist so, dass Gott dich hier in Preußisch-Oldendorf in dieser Gemeinde als Lehrer gebrauchen möchte. Ob das jetzt in der Arbeit mit Kindern ist, wie es gerade im Kindergottesdienst geschieht, ob es in der Jungscha ist, in der Teenie-Arbeit, dort, wo es gebraucht werden kann. Vielleicht schlägt dein Herz auch eher für Erwachsene und du möchtest eine Arbeit mit Erwachsenen starten oder Erwachsenen das Evangelium zu verkündigen. Oder du hast ein Herz für Senioren. Die Möglichkeiten sind da. Der Bedarf ist da, Lehrer zu sein. Ich habe Peter mal gefragt, wo braucht ihr Mitarbeiter? Er sagte ja überall. Also es gibt die Möglichkeit, in dieser Gemeinde Lehrer zu sein. Lass dich von Gott als Lehrer gebrauchen, denn das Herz eines Gläubigen hängt daran, Gottes Wort zu lehren. Ich komme zum Schluss und ich fasse nochmal kurz zusammen. Esra hat sich drei Dinge aufs Herz gelegt. Er hat sein Herz auf drei Dinge ausgerichtet, die mir zeigen, wie ich als Gläubiger gerne leben möchte. Er hatte sein Herz darauf gerichtet, Gottes Wort zu erforschen. Er hat sein Herz darauf gerichtet, nach Gottes Wort zu leben. Und er hat sein Herz darauf gerichtet, anderen ein Lehrer zu sein. Und lasst uns diese drei Dinge in unser Leben mitnehmen. Gottes Wort erforschen, Gottes Wort leben und sein Wort lehren. Der Herr segne uns dabei. Amen.